Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute von außen, von innen. Die WOZ berichtet über das Leben in der Berner Plattenbausiedlung Gäbelbach.
Die Nachkriegsjahre waren geprägt von wirtschaftlichem Aufschwung. In den Städten und Ballungszentren führte das zu enormem Bevölkerungszuwachs und damit zu einem großen Wohnbedarf. Die Folge: eine massive Wohnungsnot in den urbanen Räumen. Die Antwort darauf lautete damals Großwohnsiedlung. In Frankreich ließ der Staat Hochhaussiedlungen errichten, sogenannte Cités, in den Banlieues der größeren Städte. Gedacht waren sie ursprünglich für gering qualifizierte Industriearbeiter, die dort für die damalige Zeit komfortablen Wohnraum fanden. Doch bald strömten auch die einheimische Landbevölkerung und MigrantInnen aus Frankreichs Kolonien in die industriellen Ballungsräume, allen voran nach Paris. Heute verbindet man Banlieues vor allem mit gesellschaftlicher Misere, mit Jugendunruhen, Gewalt und Arbeitslosigkeit. In Deutschland kennt man Vergleichbares, die Plattenbausiedlungen. Auch dort reichten die klassischen Bauförderprogramme in den Nachkriegsjahren nicht mehr aus, um Wiederaufbau und starkes Bevölkerungswachstum zu bewältigen. Seit den 70er Jahren wurde der Begriff Plattenbau in Westdeutschland umgangssprachlich oft abwertend für Großwohnsiedlungen verwendet. In der DDR hingegen sprach man eher von Neubau. Und heute findet man dort eine Ballung sozialer Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut? Es kommt drauf an. Davon betroffen sind vor allem jene in ostdeutschen Städten, die nach der Wende wirtschaftlich abgehängt wurden. Auch in der Schweiz entstanden in dieser Zeit große Wohnbauprojekte. Am bekanntesten Le Ligno in Genf, das Telle in Aarau und das Tscharnergut in Bern. Wie sieht die Situation heute dort aus? Heute leben wir zwar nicht mehr in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs, zumindest nicht in Westeuropa, aber auch heute herrscht in den Städten große Wohnungsnot. In unserer Doppelfolge zur Zürcher Grundbuchrecherche «Leben im Finanzprodukt» haben wir uns mit der Wohnkrise in Zürich befasst. Heute richten wir den Blick auf Bern und stellen uns die Frage, wären Großwohnbauprojekte wie damals auch heute eine sinnvolle Antwort auf die aktuelle Wohnungsnot? Genau dieser Frage sind vier WOZ-Autorinnen nachgegangen. Sie haben sich eine Großsiedlung in Bern aus der Nähe angeschaut, die Hochhaussiedlung Gäbelbach. Sie haben mit BewohnerInnen gesprochen und ExpertInnen beigezogen. Wie lebt es sich an diesem Ort? Wie gut funktioniert er? Sind solche Siedlungen Hotspots von sozialen Missständen, Jugendgewalt und Tristesse? Oder handelt es sich um unbegründete Vorurteile? Bei uns zu Gast ist eine der Autorinnen, Alice Galizia. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Alice Galizia, ihr habt zu viert ein Wobei gestaltet, also das Heft, das der WOZ beiliegt. Also eine recht umfangreiche Publikation eigentlich. Und das ganze Heft widmet sich einer einzigen Siedlung im Westen von Bern, dem Gäbelbach, also einer Hochhaussiedlung, einer Plattenbausiedlung. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was hat euch überzeugt davon, dass sozusagen das Porträt von einer einzigen Siedlung das Thema von einem ganzen Heft sein könnte?
Uns hat einerseits interessiert, weil wir uns im Moment halt in einer Zeit befinden, wo günstiger Wohnraum ein riesiges Thema ist, also der fehlende günstige Wohnraum. Und der Gäbelbach ist die erste Plattenbausiedlung Berns, die ab 1965 erbaut wurde. Auch in einer Zeit, wo es viel an günstigem Wohnraum gefehlt hat in Bern. Und uns hat einerseits die Frage interessiert, ob das ein Modell für die Zukunft sein könnte, also ob es wieder so gebaut werden könnte, wie es da ist, zu wohnen, also uns wirklich auch mit dem Alltag der Leute dort auseinanderzusetzen. Und dann ist es auch so, dass eine, die jetzt mitgeschrieben hat und das mitkonzipiert hat, tatsächlich in Bethlehem aufgewachsen ist, jetzt nicht in diesem Block, aber in der Nähe davon, und sich auch aus diesem Grund eigentlich dafür interessiert hat, wie ist das eigentlich, wie hat mich das geprägt, wie hat mich das später dann irgendwie auch beeinflusst, wie ich auf die Welt sehe. So. Und dann dachten wir, ja, dann gehen wir halt dorthin und fragen die Leute, wie sie die Welt sehen. Also ich bin selbst auch in Bern aufgewachsen, aber an einem ganz anderen Ort. Und dann so zu merken, wir kommen beide aus der gleichen Stadt und haben fast den gleichen Jahrgang, aber haben uns da ganz anders irgendwie zurechtfinden müssen. Also es hat auf jeden Fall viele auch Gespräche irgendwie aufgebracht und sicher auch Erinnerungen.
Das sind drei Blocks, sehr, sehr viele Einzelhaushalte, sehr, sehr viele Menschen wohnen dort. Wie seid ihr denn vorgegangen beim Finden der Leute, mit denen ihr gesprochen habt? Ist das irgendwie über offizielle Kanäle gelaufen? Einige Sachen kann man dem Heft ja auch entnehmen, sind auch zufällig passiert, wie ihr dort wart. Wie seid ihr da vorgegangen?
Also ja, genau, das sind 866 Wohneinheiten, also wirklich sehr viele. So auf unterschiedlichen Wege, also einerseits Mi Hang Tai, die eben dort aufgewachsen ist, hat auch noch Leute gekannt. Und wir konnten dann über solche Kontakte auch Leute finden und ansprechen. Dann sind wir so über einen Kontakt mit der Gartengruppe gegangen. Mit der haben wir uns dann als erstes getroffen und von da aus ging eigentlich auch recht viel. Dann per Zufall ist wirklich auch viel passiert. Vielleicht mit dieser Gartengruppe ist noch interessant, so wie kommt man an verschiedene Leute ran in der Gartengruppe. Und auch in anderen Gruppen, wo sich Leute organisieren, sind vor allem viele ältere Leute dabei, viele SchweizerInnen. Und es gibt ja auch einen sehr hohen internationalen Anteil, sage ich jetzt mal, im Gebelbach. Und dort haben wir ganz am Anfang schon gemerkt, okay, das ist nicht unbedingt so durchmischt. Also diese Gruppen sind nicht unbedingt so durchmischt, bei der Gartengruppe jetzt noch am ehesten. Und da mussten wir uns dann schon überlegen, wie machen wir das, dass wir nicht nur mit Leuten reden, die über 60 sind und in der Schweiz geboren sind. Also die Gartengruppe, dann gibt es so eine Zusammen-Essen-Gruppe, die sogenannten Hühner, die dann immer Paella machen und Raclette und so. Dort ist es schon nicht sehr durchmischt. Und das sind aber auch viele Leute, die ErstbezügerInnen sind. Und da mussten wir so ein bisschen herausfinden, wie können wir auch an andere herankommen. Und das ging dann zum Beispiel über die Kindertagesstätte, wo die Durchmischung natürlich sehr groß ist, oder eben auch über jüngere Leute und per Zufall über Gespräche einfach vor Ort.
Und wie viel Zeit habt ihr denn dort verbracht insgesamt, würdest du sagen?
Wir haben im März angefangen und bis im Juni geschrieben und sind in dieser Zeit immer wieder gegangen. Wir waren ja zu viert. Es ist schwierig zu sagen, aber ich glaube insgesamt sicher über eine Woche, so, wo wir wirklich dort waren. Ja.
Hast du ein Gefühl, seid ihr dort aufgefallen? Also ich nehme mal an und ich stelle mir vor, es hat auch eine Fotografin dann Fotos gemacht dort, die fällt wahrscheinlich auf, aber eigentlich, wenn man dort nur so rumgeht oder mit dem spricht, da sieht man nicht, dass ihr JournalistInnen seid.
Ja, aber man sieht natürlich, dass wir nicht von dort sind. Es gibt dort so ein Ladenzentrum und als ich dort zweimal beim Coiffeur durchgelaufen war, hat er mich schon angesprochen und gefragt, was ich hier mache. Und es war auch interessant zu sehen, weil die paar Leute, die wir von der Gartengruppe gekannt haben, schon ganz von Anfang an, die hat man dann auch jedes Mal gesehen und die haben uns auch immer gewinkt und gegrüßt. So, also man ist aufgefallen und war dann aber schon fast ein bisschen drin.
Und was euch einige von den Bewohnerinnen gesagt haben, wenn sie gefragt habt, wie es für sie ist, da zu wohnen, wie sie es mögen und so weiter. Viele haben gesagt, sie mögen diese Grünlage und die Ruhe. Und das, also Grünlage, Ruhe, sind eigentlich beide Sachen, die man jetzt im ersten Moment vielleicht nicht mit so Plattenbausiedlungen in Verbindung bringt. Kannst du kurz so beschreiben, wie diese Siedlung liegt und wie die Atmosphäre dort ist?
Also sie liegt wirklich ganz am Rand von Bern, ganz im Westen, wo es bis 2010 auch noch kein Tram hingab, nur so einen Bus. Dann kommt eigentlich gleich der Wald und Landwirtschaftsbetriebe. Der Gebelbach ist da auch.
Man kommt, der fließt noch offen tatsächlich.
Der fließt offen da unten durch. Ja, es ist wirklich extrem schön. Also sie sagen das alle, dass sie das lieben dort. Und also es ist wirklich unglaublich schön. Man muss sich auch vorstellen, dass in den 60er Jahren, wo das gebaut wurde, rundum wirklich nur Felder waren. Das ist jetzt heute nicht mehr so. Jetzt ist das langsam erschlossen worden. Gleich nebenan in den 80ern ist der Hollenacker gebaut worden und auf der anderen Seite jetzt das Westside-Zentrum, also ein Einkaufszentrum und so ein Quartier, das rundherum gebaut wurde. Nach Westen hin ist immer noch viel Grün. Und der Gebelbach, das sind drei Scheibenhochhäuser, die so ein bisschen am Hang liegen, so an einer Wiese. Und die 13 bis 16 Stockwerke haben und so. Ich fand immer, sie sehen ein bisschen so wie Kreuzfahrtschiffe aus. Und verbunden sind sie so durch ein Gemeinschaftszentrum. Früher war da eine Ladenpassage drin. Also jetzt das gibt es immer noch Einkaufsmöglichkeiten, aber das ist so, seit der Lidl dort ist, sind die Blöcke ein bisschen voneinander abgeschnitten.
Da ist ein Gebäude, was schon von Anfang dafür vorgesehen war, dass da Läden reinkommen.
Genau,
und da sind jetzt unter anderem ist der Supermarkt drin.
Also von Anfang
und der
Coiffeur an
vielleicht.
Genau, war das vorgesehen, dass da einerseits Einkaufsmöglichkeiten drin sind. aber auch eben Gemeinschaftsräume, eine Werkstatt, eine Kita, ein Saal, in dem man Feste feiern kann, ein Hallenbad gibt es auch. Also es war wirklich so die Idee, dass man eigentlich, wenn man da wohnt, auch alles direkt vor der Haustür hat.
Wie ist das denn dann mit Schulen, wie ist das?
Die Schule, die ist nicht im Gebelbach selber, aber ziemlich in der Nähe. Also es ist wirklich alles sehr gut erschlossen. Es hat sich auch ein bisschen verändert, weil natürlich eben, als es gebaut wurde, hat man das auch mit Blick auf, man muss es so sagen, Hausfrauen gemacht, weil das bei diesen Familien so aufgeteilt war, dass die Frauen zu Hause waren und man denen eben ermöglichen wollte, dass sie wirklich direkt vor der Haustür einkaufen können, dass man so das Leben eigentlich in recht kleinem Radius erledigen kann. Und heute ist halt, weil der Ort viel besser erschlossen ist, auch mit ÖV, weil sich auch das verändert hat, wie sich die Leute das Leben einrichten, sind diese Läden und Gemeinschaftszentren ein bisschen weniger wichtig geworden. Aber ja, erschlossen ist es eigentlich wirklich sehr gut.
Und du hast gesagt, das war die erste große solche Siedlung, die in Bern gebaut worden ist, da ganz im Westen der Stadt. Und es kommt auch im Heft irgendwo vor, dass dieser Westen eines der Zentren ist für Verdichtung, Wohnverdichtung in Bern. Wenn du aus Bern bist, was hat denn der Westen in Bern für einen Ruf? Also Bethlehem vielleicht insbesondere, der ganze Westen?
Also ich glaube, es gibt schon diesen Ruf von Bümplitz und Bethlehem, oder vielleicht vor allem von Bethlehem, dass das sogenannte Ghetto ist, in Anführungs- und Schlussstrichen. Als ich jetzt klein war, so in den 90er, Nullerjahren, hat man schon, also man ist da auch nicht hin, man hatte schon so den Eindruck von, ja eben, dass es so ein bisschen hart ist, bla bla bla. Aber ehrlich gesagt, wenn man da hingeht, also es fühlt sich halt überhaupt nicht so an. Es ist auch extrem durchmischt. Es gibt auch architektonisch irgendwie alles Mögliche. Es gibt auch Chalets. Also es ist echt so eine recht interessante Mischung. Und natürlich stimmt es eben, dass mit dem höheren AusländerInnenanteil, auch dass es da Quartiere gibt, wo wirklich das Einkommen sehr tief ist, dass von den Schulen her auch weniger Säckübertritte gibt als anderswo in der Stadt. Also da müsste man dann halt drüber reden, was das strukturell bedeutet, warum das so ist. Das hat dann auch mit Fördermöglichkeiten und so weiter zu tun. Genau, aber das hat sich schon auch verändert, finde ich. Also der Ruf ist nicht mehr der gleiche wie in den 90er Jahren. Das haben auch die Leute jetzt hier zum Teil gesagt, dass sie früher oft konfrontiert waren mit diesem Ghetto-Vorurteil, aber sie selbst damit irgendwie nie wirklich etwas anfangen konnten, aber dass sie das heute auch nicht mehr so hören.
Da kann doch etwas nicht stimmen. Wir sind ja hier nicht weniger intelligent, zitieren die vier WhatsApp-Autorinnen eine Anwohnerin. Tatsächlich lag der Anteil der SchülerInnen in Bethlehem, die nach der Primar in die Sekundarschule eintraten, im Jahr 2024 bei 41% und damit 26 Prozentpunkte unter dem städtischen Durchschnitt. Aus der Forschung ist bekannt, dass SchülerInnen mit vergleichbaren Ausgangsvoraussetzungen je nach Schultyp unterschiedliche Lernzuwächse erzielen. Wer früh einem tieferen Schultyp zugeteilt wird, gerät zunehmend ins Hintertreffen. Kleine Anfangsunterschiede wachsen sich so zu großen Disparitäten aus. Leistungsdisparitäten vergrößern sich also durch die Schulstruktur selbst, bestätigt etwa die Forschung von Domenico Angelone zu diesen Schereneffekten auf der Sekundarstufe 1. Dümmer sind die Leute im Gebelbach ganz sicher nicht, aber soziale Herkunft und institutionell strukturierte Bildungswege prägen die spätere Ungleichheit mit. Und diese Herkunftsunterschiede konzentrieren sich eben in bestimmten Quartieren wie dem Gebelbach. Die Sozialanthropologin Eveline Althaus, mit der die vier WOTS-Autorinnen gesprochen haben, bezieht sich in ihrer Forschungsarbeit Sozialraum Hochhaus auf Pierre Bourdieu. Er gilt als einer der einflussreichsten französischen Soziologen und hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie soziale Ungleichheit durch Umfeld und Bildung entsteht und weitergegeben wird. Sie schreibt: Einen die Segregationsforschung theoretisch fundierenden Beitrag hat Pierre Bourdieu geleistet, der Segregation als Ergebnis von symbolischen und sozialen Kämpfen in einer Stadt versteht. Ausgangslage von Bourdieus Analyse ist die ungleiche Verteilung von Macht und Ressourcen im sozialen Raum. Er betont, dass die wesentlichen lokalen Unterschiede in einer Stadt nicht auf geografische Bestimmungsfaktoren, sondern auf Kapitalunterschiede zurückzuführen sind. Nur logisch also, dass nicht die Hochhaussiedlung als Bauform die Bildungs- und Aufstiegschancen von Menschen bestimmt, sondern die soziale Mischung, Stigmatisierung, Netzwerke und Kapitalausstattung ihrer BewohnerInnen. Drei junge Männer, anfangs 20, erzählen im Wobei-Text, dass sie 90, ja über 100 Bewerbungen verschickt haben, bis sie eine Lehrstelle fanden. Die Stigmatisierung von außen scheint unbestritten zu sein. Doch wie gehen sie selber damit um?
Ich würde mal sagen, Menschen, die damit oft gut was anfangen können, wenn die gehen, wo sie wohnen, als Ghetto bezeichnet wird, sind ja junge Leute, die das dann sich so stolz auf die Fahnen schreiben. Und ihr habt ja auch euch mit so Hip-Hop-jungen Typen getroffen. Ist das bei denen so? Sind die so, sind die stolz auf den vielleicht immer noch ein bisschen harten Ruf von der Gegend, aus der sie kommen?
Also stolz, ja, ich weiß gar nicht. Sie haben halt alle eine krasse Verbundenheit so zu da, wo sie aufgewachsen sind. Sie sagen das ja auch, sie würden nie woanders wohnen. Oder ja, vielleicht in Niederwangen, was wirklich direkt nebendran liegt, aber halt ein bisschen ländlicher ist. So. Und das, ja, das kann ich jetzt nicht so gut einschätzen, ob das jetzt auch etwas zu tun damit hat, mit dieser Härte. Ich glaube schon, dass sehr viel von außen zugeschrieben wird und dass man dann eigentlich auch gut damit fahren kann, wenn man das halt auch ein Stück weit annimmt und halt findet, ja. Aber sie haben das eher abgewiegelt, hatte ich jetzt so den Eindruck. Und was sie halt auch erzählen ist, also ich bin eben auch in Bern aufgewachsen, aber in der Lenggasse, was schon ein sehr viel behüteteres, akademischeres Quartier auch schon war, als ich klein war. Also was sie erzählen ist, dass sie einfach immer von der Polizei kontrolliert wurden. Und das ist uns halt nie passiert. Und sie kannten halt die PolizistInnen mit Namen. Also das war einfach normal und Realität für sie. Und als wir dann gesagt haben, dass das nicht normal ist in anderen Quartieren, dann war das für sie so, ah, okay, ja, keine Ahnung, wie es anderswo ist. Das ist einfach eine andere Realität, die auch damit zu tun hat, dass sie halt eine Migrationsgeschichte haben und viel mehr Leute eine Migrationsgeschichte haben, wie es eben in der Lenggasse vielleicht weniger ist. Mhm.
Und wenn du sagst, gerade die Jungen identifizieren sich stark mit diesen Blöcken, mit dem Gäbelbach. Wie ist denn das bei den Älteren dann? Oder bei diesen Leuten, die das ein bisschen vereinsmäßig organisiert sind? Also mindestens eine, ich glaube, es ist eine von denen, die euch dann auch aktiv angesprochen hat, die ihr da porträtiert im Heft, die wohnt noch nicht so lange dort und die ist ja nicht wahnsinnig zufrieden anscheinend.
Ja, genau, die ist zugezogen vor nicht allzu langer Zeit und ja, die war wirklich sehr unzufrieden. Die war tatsächlich auch unzufrieden wegen der vielen AusländerInnen. Aber ansonsten, also bei den Eltern ist es vor allem auch so, dass sehr viele einfach schon seit ihrer Geburt oder als ErstbezügerInnen dort wohnen. Also die eine, die wir kennengelernt haben, deren Vater hat den Gäbelbach als Kranführer mitgebaut, hat dann direkt so eine Wohnung bekommen und sie lebt seitdem dort. Also es ist dann schon auch eine krasse Verbundenheit.
Was mir jetzt noch einfällt, wenn du in der Lenggasse aufgewachsen bist, also was ich so kenne, würde ich annehmen, in der Lenggasse ist unter Jugendlichen, dann gibt es nicht so Sprüche wie, hey, hier Lenggasse, super geil und so. Wie ich mir jetzt also, vorstelle, dass es dort gibt.
Und nachdem, es gibt es natürlich schon.
Gibt es schon, auch, okay.
Ja. Das gibt es überall, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich tiefer drin, je mehr man im Westen ist. Okay. Aber es gibt schon auch 3012 Tattoos. Also 3012 ist die Postleitzahl von der Lenggasse. Aber es ist auch ein bisschen lächerlich.
Wie viel kosten denn im Gäbelbach so im Durchschnitt die Wohnungen und wie hat sich das entwickelt, seit es gebaut wurde, da Mitte, Ende 60er Jahre?
Also es ist wirklich immer noch sehr günstig, da zu wohnen. Es ist so ein bisschen unterschiedlich, weil das sind ja drei Blöcke, A, B und C, und die haben unterschiedliche Bauherrschaften. Der A-Block wurde schon saniert, beim B-Block steht es an, beim C-Block wird es auch, also es ist so ein bisschen offen. Im B-Block, dort wo wir die meisten Leute interviewt haben, kostet eine 3,5-Zimmer-Wohnung immer noch im Schnitt so um die 700 Franken. Und im A-Block ist seit der Sanierung sind die Mieten schon gestiegen, aber eine 3,5-Zimmer-Wohnung kostet dort halt immer noch etwas mehr als 1'000 Franken. Also es ist im städtischen und auch im schweizweiten Vergleich immer noch wenig. Also ja, wenn man wirklich wenig Geld hat, halt trotzdem ein Problem. Und es ist halt auch ein bisschen offen, was jetzt passiert, wenn die anderen Blöcke saniert werden. Aber ich gehe schon auch davon aus, weil es doch schon eine sehr wichtige Siedlung ist, dass man versuchen wird, das so sanft zu sanieren, dass man dort einigermaßen so auf einem relativ tiefen Niveau bleiben kann.
Habt ihr auch mit Leuten gesprochen, die da in diesem A-Block wohnen, wo schon saniert wurde? Und habt ihr irgendwas rausgehört, wie jetzt deren Haltung ist zu dieser Sanierung? Sind sie sauer, dass es jetzt mehr kostet? Oder finden sie es eher gut, dass da vielleicht jetzt weniger Risse in der Fassade sind? Ich weiß nicht, was man alles gemacht hat.
Also manche sind weggezogen, mit denen haben wir nicht gesprochen. Also
die sind weggezogen, weil sie die höhere Miete nicht mehr zahlen konnten oder wollten?
Das kann ich so nicht beantworten, das weiß ich nicht. Okay. Also was schon so ist, ist im B-Block, da ist der Aufruhr schon sehr groß, weil man nicht genau weiß, was passieren wird und die Leute auch nicht wissen, ob sie vielleicht ausziehen müssen und dann wieder einziehen. Und da haben schon einige gesagt, wenn sie das müssen, dann gehen sie weg.
Ihr habt nicht nur, vor allem, aber nicht nur mit Leuten gesprochen, die dort wohnen in diesen drei Blöcken, sondern auch mit ExpertInnen, zum Beispiel mit dem Architekturhistoriker Raphael Solberger. Und der hat über die Zeit gesagt, wo diese Blöcke gebaut wurden, es war klar darum, weil man günstigen Wohnraum gebraucht hat, aber diese drei verschiedenen Bauherren der drei verschiedenen Blöcke hätten den sozialen Gedanken in hyperkapitalistischer Weise durchgespielt, so hat er das ausgedrückt. Was würdest du denn sagen? Sind das Sozialbauten? Sind das Bauten, die vor allem dazu da sind, damit die Bauherren relativ easy, jetzt wo es gebaut ist und alles fertig und alles 50 Jahre alt, relativ leicht Geld verdienen können damit?
Also so wie man es damals gebaut hat, das hat schon auch viel zu tun mit Hans und Gret Reinhardt und mit Eduard Helfer. Das sind die ArchitektInnen, die das gebaut haben, die auch in der SP waren, die natürlich günstigen Wohnraum schaffen wollten und deswegen auch so hoch gebaut haben und deswegen auch sich für diesen Plattenbau entschieden haben und so diese günstigen Wohnungen ermöglichen konnte und gleichzeitig eben günstig bauen auch bedeutet hat, man konnte recht easy, recht viel Geld dann auch damit verdienen. Also es wird nicht wahnsinnig viel gemacht. Jetzt stehen diese Sanierungen an, wo man sicher etwas machen muss und etwas Geld in die Hand nehmen muss. Aber das ist trotzdem halt immer noch recht viel Geld, das einfach reinkommt. So. Deswegen, also man muss jetzt nicht den Eindruck haben, dass diese Eigentümerinnen irgendwie extrem den sozialen Gedanken zuvorderst haben. Natürlich machen die das auch wegen des Geldes.
Wenn du gesagt hast, du gehst davon aus, dass auch bei dem B-Block da jetzt nicht Luxus saniert wird oder so irgendwas, ist aber trotzdem so, das ist alles völlig im Privatbesitz. Also es ist nicht so, dass die Stadt da einen Einfluss nehmen kann und sagen kann, hey, das ist für unsere Politik so und so wichtig und dass sie da...
Nein, die Stadt hat dort keinen Einfluss in dem Sinn, nein.
Wie ist es denn überhaupt, in welchem Zustand sind denn die Gebäude, die noch nicht saniert sind? Sind die von den Bauherren gut instand gehalten worden? Man könnte sich auch fragen, wie schaut es energietechnisch aus? Weil Ende der 60er Jahre war jetzt vermutlich keine Zeit, wo hier nach Energiestandard oder irgendwas Ähnlichem gebaut wurde.
Natürlich würde man das jetzt heute anders bauen. Die Gebäude sind eigentlich recht in Ordnung. Man hat zum Teil jetzt auch wirklich sehr sanft sanieren können, wie es mir zum Beispiel auch Raphael Solberger gesagt hat. Also das Allerschlimmste wäre eigentlich, die abzureißen und dann neu etwas zu bauen, weil dort halt mit der grauen Energie, die da dann verbraucht würde, das wäre einfach der ökologischste, größte Unsinn. So.
Was Raphael Solberger auch noch gesagt hat, dass heutzutage so hohe Anlagen mit, weil wir waren es 13 Stöcken, auch fast nicht mehr gebaut werden in der Schweiz und eher niedriger, 4, 5 Stöcke. Das wäre dann viel, viel schwieriger bis unmöglich, wirklich kostengünstigen Wohnraum anzubieten in solchen moderneren Anlagen. Aber gesagt, liegt das an den Bodenpreisen oder an den Vorschriften oder an den Investoren, die so Anlagen neu bauen?
Das hat jetzt mit dieser neuen Siedlung beim Westside-Einkaufszentrum zu tun. Also das liegt zwischen dem Westside und dem Gäbelbach. Dort wollte man eigentlich auch eine Hochhaussiedlung bauen. 1984 hat man in Bern zum ersten Mal gegen so eine große Überbauung gestimmt, was wahrscheinlich, also Raphael Solberger vermutet, und ich finde es eigentlich recht einleuchtend, mit der neoliberalen Zeit damals zu tun hatte, also dass man langsam irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte, sozial halb etwas zu bauen. Und deswegen musste das dann verworfen werden und neu geplant. Und dann hat man diese 4- bis 5-stöckigen Maximalhöhen festgelegt. Und das hat dort wirklich dazu geführt, dass das Quartier erstens sehr teuer ist, leben dann halt tendenziell viele Expats. Und man kann da mal auch mal durchspazieren. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Also überhaupt kein Quartierleben oder so, wie es dann gleich nebenan doch noch ist. Aber es ist schon so, dass man auch daraus gelernt hat. Es wird ja in Bern jetzt auch mit dieser Innenverdichtungsstrategie, gerade in Bethlehem, auch viel jetzt geplant. Und also so etwas wird wahrscheinlich jetzt auf diese Art tatsächlich nicht mehr passieren. Wie es so weitergeht mit wirklich Hochhäusern, da waren alle so ein bisschen zögerlich, sagen wir jetzt mal, weil viele schon sagen, dass es eigentlich eine Zukunft hätte, gerade angesichts dessen, dass wir jetzt auch wieder dieses riesige Problem haben mit fehlendem günstigen Wohnraum, aber dass es wahrscheinlich schon noch so einen Ruck braucht, ein paar Jahre, bis man wieder zum Beispiel genossenschaftlich baut, dass dort dann auch wirklich Leute leben können, die nicht viel Geld haben.
Und haben dann diese Leute auch ihre Theorien darüber, warum das so ist, warum es diesen Ruck jetzt braucht? Weil ist das sozusagen ein Imageproblem von solchen vergleichsweise gigantischen Siedlungen und Bauten? Und zu welchem Schluss hat sie gekommen? Du hast ja gesagt, am Anfang habt ihr euch die Frage auch gestellt, wäre das was, wieder so zu bauen, jetzt für die jetzige Situation? Zu welchem Schluss hat sie da gekommen?
Ich würde mal sagen, also was sicher dazugehört, ist, dass diese Siedlungen, vor allem so diese Blocksiedlungen, lange wirklich einen schlechten Ruf hatten, dass man am Anfang so gedacht hat, ah ja, diese Kaninchenställe, da kann man doch nicht drin wohnen, so nah aufeinander und so weiter. Und dass sie es dann erst, als sie dort waren, gemerkt haben, dass das gar nicht so ist, dass es auch sehr ruhig ist, zum Beispiel da zu wohnen. Also Raphael Solberger zum Beispiel, der erzählt dann halt auch, dass das etwas ist, was wahrscheinlich schon in den letzten 10, 15 Jahren sich auch verändert hat, dass das den Leuten das auch wieder gefällt und dass sie eine Faszination haben für diese Art von Bauen. Evelyn Althaus, mit der wir auch gesprochen haben, sie ist eine Sozialanthropologin, die auch viel zum Großwohnbau geforscht hat. Sie sagt, sie hat eher nicht das Gefühl, dass so wieder gebaut wird. Ich würde jetzt schon einschätzen, dass es sicher nicht so weit kommt, dass man diese Siedlungen abreißt. Und die Idee so mit, gerade mit diesem Gemeinschaftszentrum, dass dort wirklich sehr viele Leute wohnen, die eigentlich kaum Probleme miteinander haben, was ja wirklich unglaublich ist. Und wenn man jetzt auch darauf blickt, wie das damals entstanden wird, vielleicht sich auch überlegen kann, was braucht es für politische Voraussetzungen dafür? Also, wie kann eine Stadt zum Beispiel auch Leitplanken legen, die dazu führen können, dass es attraktiv ist, so zu bauen als Bauherrschaft? Ich glaube schon, dass es möglich ist. Man muss es halt wollen.
Die Innen- und Außenperspektiven vom Leben im Gerbbach klaffen weit auseinander. Die gesellschaftlichen Probleme solcher Hochhaussiedlungen oder besser gesagt die allfälligen Probleme haben auf alle Fälle mit der sozialen Zusammensetzung, mit der Frage nach Arbeitsplätzen, mit der Infrastruktur, dem kulturellen Leben oder einer guten Anbindung zu tun und nicht mit der Bauform an sich. Was die Ästhetik anbelangt, kann man sagen, Geschmackssache. Was jedoch die Nachhaltigkeit anbelangt, gibt es gewisse Vorbehalte, und zwar sowohl ökonomisch als auch ökologisch. Der Zürcher Architekt Horst Eisterer, Vertreter der Arbeitsgruppe Städtebau und Architektur, bringt es in einem Meinungsbeitrag auf swissinfo.ch auf den Punkt. Hochhäuser seien wesentlich umweltbelastender als gewöhnliche Hauszeilen, insbesondere wegen der bislang zu wenig berücksichtigten grauen Energie. Auch das Argument, durch Geschosshäufung ließe sich viel Freifläche gewinnen, hält er für widerlegt. Die gewonnene Freifläche nehme mit steigender Geschosszahl exponentiell ab, nicht zu. Ein Link zu einem Erklärvideo hierzu in den Shownotes. Und schließlich seien Hochhäuser in allen Phasen Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt und Rückbau wesentlich aufwendiger und teurer als verdichteter Flachbau, unter anderem wegen des größeren, systembedingten Flächenbedarfs pro Bewohnerin oder Bewohner für Erschließung, Aufzüge, Haustechnik, Statik und Brandschutz. Hochhäuser sind ein politisches Konfliktthema, doch innerhalb der Siedlungen selbst gibt es erstaunlich wenig Konflikte. Diese Beobachtung machte die erwähnte Sozialanthropologin Eveline Althaus. Sie konstatiert, dass sie in gemeinschaftlichen Wohnprojekten und Generationenwohnformen, wie sie heute in vielen Städten entstehen, von viel mehr und krasseren Konflikten gehört habe als in Großwohnbauten. Der Grund liegt in der Optionalität von Gemeinschaft. Man kann partizipieren, muss aber nicht. Mit diesem Fazit schließt auch das Wobei-Heft. Eine Lektüre, die sich lohnt.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.